Guten Morgen. Ich hoffe, alle sind so ausgeruht wie ich heute Morgen. Gestern war ein langer Tag für uns alle, herfahren und vieles bestimmt, was wir gemacht haben im Laufe des Tages und hier sein zu dürfen. Gestern Abend war ein großes Vorrecht und hier heute Morgen nach einem guten Schlaf und einem guten Frühstück dürfen wir gemeinsam zusammen sein. Und ich freue mich über diese kommenden Stunden und über das, was der Herr Jesus uns zu sagen hat. Ich freue mich über die Begegnungen mit so vielen schon und freue mich über das Wirken Gottes in diesem Land. Ich freue mich, wenn ich zurückdenke, viele Jahre her, 1969, als meine erste Frau und ich zunächst einmal nach Deutschland kamen und dann Sprache gelernt haben und dann Gemeindegründungsarbeit. Gute, wunderbare und aber auch gleichzeitig schwere Jahre. Und wir sind dankbar für die vielen tiefen Freundschaften, die wir haben dürfen mit Leuten hier in Deutschland und immer wieder kommen dürfen und diese Begegnungen haben dürfen. Und neue Freunde kennenlernen. Es ist was ganz Besonderes. Ich hoffe, dass es euch nicht zu viel Arbeit macht, wenn wir uns noch einmal erheben zum Gebet. Vater im Himmel, wir preisen dich heute Morgen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist mit uns und unter uns bist, in uns bist. Und für dieses schwere Thema heute Morgen, in dieser Stunde, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest und unsere Ohren des Herzens, sodass wir das sehen, hören, was du uns zu sagen hast, was uns vorgelebt wurde von Millionen von Christen in aller Welt, die um deines Namens willen gelitten haben. Danke, Herr, für dein Wirken auch heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Heilige Geist ist am Werk heute Morgen. Matthias und ich haben nicht gesprochen über das, was ich bringe. Und als er diesen Text in Apostelgeschichte 20 erwähnt hat, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, hat er nicht gewusst, dass unser Thema heute Leiden ist, in dieser Stunde. Das ist das Zweite, was Paulus erwähnt. Eigentlich habe ich das als Thema Nummer 2. Ich diente dem Herrn mit aller Demut unter vielen Tränen, Vers 19, Kapitel 20, und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Ich habe ein Buch benutzt in einem Unterricht in einer Klasse in den USA. Vielleicht vor 15 Jahren habe ich Buchänderung gemacht, ein neues Buch bestellt. Der Kurs hieß Einführung in die Weltmission, Introduction to World Missions. Und da war die Thematik war ein Überflug von allen möglichen verschiedenen Themen der Weltmission. Und Theologie der Weltmission, Geschichte der Weltmission, Umstellung in die neue Kultur, Sprache lernen, Familie in der Missionsarbeit und so weiter. Viele Themen. Und es war ein Kapitel, nein, es waren zwei Seiten in dem ganzen Buch über Leitung in der Weltmission. Nun, ich habe viele Bücher, vielleicht wie du auch oder wie ihr, viele Bücher über Leiterschaft und Leitung. Ich besitze sie und habe viele gelesen. Und die Autoren, drei Autoren von diesem Buch, haben mich unwahrscheinlich stutzig gemacht, indem sie nicht ganze zwei volle Seiten über Leitung, haben sie ein Thema angeschnitten, das war das Thema Pain, Suffering in Leadership, Leiterschaft und Leiden. Und als ich die ersten Sätze las, habe ich gesagt, hä? Alle diese Bücher, die ich habe über Leitung, sprechen über Vision und Teamarbeit und wie man zusammenwirkt und. Aber Leiden? Da wurde ich sehr stutzig, bis ich ein bisschen weiter las und die Autoren deutlich gemacht haben, der größte Leiter der Weltgeschichte hat am meisten gelitten. Und dann kam ich zu diesem Satz. Und ich hoffe, dieser Satz sitzt anschließend. Es ist nicht von mir erfunden, von mir, sondern von diesen drei Autoren, aber äußerst wichtig. Und sie haben andere zitiert, sodass es eigentlich eine weit verbreitete Wahrheit ist. Ich zitiere: Man kann persönliche Leiterschaft nur bis zu dem Maß ausüben und aufrechterhalten, wie man selbst die Kapazität hat, Schmerzen zu ertragen. Das ist eine Bombe. Ich wiederhole. Man kann persönliche Leiterschaft nur bis zu dem Maß ausüben und aufrechterhalten, wie man selbst die Kapazität hat, Schmerzen zu ertragen. Und jetzt mit meinem Alter kann ich das nur laut zustimmen. Leiterschaft ist nicht leicht. Leiterschaft ist schwer und mit sehr vielem Leiden und sehr vielen Schmerzen, Widerwind und Konflikten verbunden. Hör ich ein Amen? Ich denke, wir alle, die wir in der Leitung gearbeitet haben, haben gemerkt, wie schwierig es oft ist in der Leitung. Und sie fahren fort in dem Buch, ich zitiere ein paar weitere Sätze. Wenn man nur die eigenen Schmerzen ertragen kann, dann kann man andere nicht wirklich leiten. Wenn man nur darauf reagieren kann und die Schmerzen der eigenen Familie ertragen kann, ist die Familie das ganze Leitungspotenzial. Wenn aber durch die Gnade Gottes man die Schmerzen von anderen erkennen und ertragen kann, dann ist das Leitungspotenzial nur gegrenzt durch die Größe der Last und die Kapazität. Unsere Kapazität zu leiden und mitzuleiden mit anderen. Und wir kennen, du hast Freunde, ich habe viele Freunde, wir kennen solche, die mitleiden. Und man merkt, sie leiden mit mir, aber sie leiden auch mit denen und mit anderen und mit anderen. Und wir bewundern das, nicht wahr? Wir sehen das mit Erstaunen, ihre Kapazität, selber zu leiden. Wir haben in der Gemeinde in Ohio eine schmächtige Frau. Sie ist so dünn, sie ist so mager, oh, ältere Frau. Und so fröhlich, aber die Schmerzen, die sie hat. Du würdest es keinmal merken, dass sie Schmerzen hat. Sie strahlt so eine Freude aus. Leiterschaft ist Einfluss. Inspirierender Einfluss. Dabei zitiere ich den Autor Charles Swindoll, der ein kleines Büchlein geschrieben hat, Leiterschaft, Leadership. Und in diesem Büchlein sagt er, hier definiere ich Leiterschaft als inspirierender Einfluss. Ich begrüße diese Definition, es ist leicht. Da kann ich etwas damit anfangen. Inspirierender Einfluss. Leidende Leiter haben einen besonderen Einfluss. Solche, die leiden, wir bewundern sie, wir schauen auf sie hoch. Und wir sagen, wow, dass er so viel tragen kann und leidet. Der Präsident unserer Schule, Grace College and Seminary, in meinem Alter, hat seinen Amt, seinen Dienst abgegeben an einen Nachfolger. Und gerade an dem Wochenende, als Absolvierung war und Übergabe der Leitung an den Nachfolger, ein großes Wochenende, 3000 Leute kommen zur Absolvierung, ein großes, großes, großes Wochenende, erlebte er in der Familie die schwersten, schwersten persönlichen Leiden. Ich habe das mitbekommen, früher in der Woche, durch ein Schreiben von seinem Sohn. Und ich bewunderte ihn, wie er mit Würde dieses ganz große Fest mitgemacht hat, mit dem ganzen Hintergrund des Leidens in seiner eigenen persönlichen Sphäre, die nicht nach außen hin getragen wurden. Keiner hat es gemerkt. Vielleicht nicht fünf von der ganzen 3000 Leute haben davon gewusst. Und ich schaute zu mit Erstaunen, welche Würde er hatte, welche Freundlichkeit er ausstrahlte, wo ich wusste, sein Herz muss nur bluten innerlich. Leidende Leiter haben mächtigen Einfluss. Der mächtigste Leiter der Weltgeschichte, Jesus Christus, hat von allen Leitern der Weltgeschichte am meisten gelitten. Und wir bewundern ständig seine Schmerzen für uns, nicht wahr? Und sind so dankbar. Eigentlich, seine Schmerzen für uns ermöglichen, feuern an unsere erwidernde Liebe zu ihm. Jesus zahlte alles, alles weich ihm. Die Lieddichter haben das erkannt und kapiert und haben viel gedichtet über diese Liebe, die uns geschenkt wurde durch viel Leiden, die wir dann erwidern dürfen. Und die Märtyrer sagen, weil Jesus für mich starb, bin ich bereit, für ihn zu sterben. Hier in der Apostelgeschichte 20 habe ich eben vorhin Vers 19 gelesen. In Vers 22 bis 24 sagt er noch einmal von diesem Leiden. Und siehe, Vers 22, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnet wird. Ich gehe ins Ungewisse, würden wir heute sagen. Außer, hier ist das, was er von der Zukunft weiß, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Wie vielen von uns wäre das eine frohe Nachricht am Morgen? Dieser Tag beinhaltet viel Schmerzen für dich, Roger. Der Herr spart die meisten von uns. Ich weiß es nicht, warum Paulus nicht gespart wurde vor der Vornachricht, dass der Tag voll des Leidens sein würde. Aber Paulus offensichtlich brauchte das Vorherwissen, um innerlich darauf gefasst zu sein. Heutzutage ist es meine Beobachtung, meine Meinung, dass fast alle hier im Westen nicht gefasst sind, dass irgendwie was Schiefes gehen könnte am Tag. Wir freuen uns, wenn der Tag so gerade schön läuft und nichts dagegen schwimmt und kein Gegenwind und keine Schmerzen. Und wenn es kommt, was habe ich falsch getan? Wer hat gesündigt? Ich meine, damals bei Jesus haben sie gefragt, wo was Negatives war, einer blind geboren. Wer hat gesündigt, dass er leidet? Und Leiden gehört eigentlich zum Leben, sein Bestandteil unseres Lebens. Und so sagte er in Vers 24, sahen wir gestern Abend, und so in Vers 24, auf das alles, auf diese Warnungen über kommende Leiden, nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus sagte, Leiden hin, Leiden her, Evangelium raus. Er wollte, dass das Evangelium rauskommt. Koste, was es mag, auch an seinem Körper. Ihm war das egal. Und dann, ich denke zurück, Matthias und ich haben wirklich nicht zusammengearbeitet, das sind hier meine Notizen, Matthias. Ich hatte auch Apostelgeschichte 14 aufgeschrieben, wo Paulus in Lystra gesteinigt wurde. Und eigentlich in meinen Augen geschahen zwei Wunder. Er wurde gesteinigt und aus der Stadt geschleppt und auf den Boden geworfen. Und ich denke, sie haben so geschmissen und jetzt sind wir ihn los. In dem Denken, er sei tot. Und die Jünger sammelten sich um ihn. Stell dir vor, du wärst in dem kleinen Kreis gewesen. Jetzt ist er tot. Und dann steht er auf. Was? Was war die Berichterstattung am nächsten Tag, wo du nach Hause kommst zu deiner Familie? Ich stand da und da steht der Mann auf. Wunder Nummer eins. Wunder Nummer zwei, wo ging er hin? Er ging wieder in Lystra, in die Stadt hinein, wo sie ihn gesteinigt hatten. Dieser Paulus. Ich denke, er ging in die Stadt und da sagte er, er tröstete die Jünger in der Stadt Gott ist noch am Werk. Er wollte ihnen zeigen, unser Gott ist so am Werk. Schau mal, mir geht's gut, mir geht's pudelwohl, ich gehe vorwärts. Und ermutigte die Jünger, die geängstigt, bestimmt geängstigt wurden durch diese Steinigung, dass Gott am Werk ist und wird keine Angst zu haben brauchen. Und wir können ihm vertrauen. Nun, ich denke, einige Worte über die Leiden von Paulus sind nicht komplett ohne 2. Korinther 11 zu lesen. Und wir wollen 2. Korinther 11, Vers 23 lesen bis 33. Also diese Liste von seinen Leiden. Halte den Atem an. Er spricht von den anderen. Sind sie Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Puh. Das zehrt an unsere Kraft, das nur zu lesen und uns das vorzustellen, was er alles gelitten hat. Vers 27, in Arbeit, in Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße und zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Alle von uns, die in der Gemeindeleitung stehen oder gestanden haben, wissen, was das bedeutet, die Sorge um die Gemeinde. Ich war im Gemeindedienst in Stuttgart. Wir machen eine Reise in die USA und in den USA, ein Kontinent entfernt von der Gemeinde, ist die Gemeinde noch am Herzen. Man ist nie frei von dieser Last, von dieser Sorgepflicht für die Gemeinde. Man ist nie frei. Und Paulus erlebte das. Wer ist schwach? Vers 29. Und ich bin nicht schwach. Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz, das heißt Empfindsamkeit für andere, die litten. Denn er hat viel gelitten. Er wusste in etwa, wie es bei dem zugehen könnte, weil er dort da gewesen war. Und wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen, Vers 30. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte mich der Statthalter des Königs Aretas, die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Als ich das neulich las, ich schmunzelte. Dieser Paulus und ein so wunderbar farbreiches Leben, so viele Erfahrungen. Wenn man sich hinsetzt mit ihm im Himmel, dürfen wir sagen, Paulus, erzähl mal die Geschichte von, ein bisschen mehr Details von der Geschichte. Und wie war es dort? Und er wird sagen, und die Schmähungen und die Leiden sind absolut nichts verglichen mit der Herrlichkeit, nicht wahr? Denn er weiß, er wusste, was es bedeutete, zu leiden. Diese ganze Thematik öffnet uns das Denken. Christsein hat mit Leiden zu tun. Es ist eine Botschaft eigentlich vom Leiden. Und in Kolosserbrief 1 sagte er, wenn wir leiden beim Hinaustragen der Botschaft, es passt. Denn es ist eine Botschaft über Leiden und mit Leiden verbunden und über Leidende hinausgetragen. Es ist glaubwürdig, wenn wir als Träger der Botschaft leiden wie der Urheber dieser Botschaft. Gott will, dass wir bei jedem Schmerz ihm näher rücken. Hier ist eine absolute Wahrheit. Wenn die Schmerzen kommen, wende dich zu Gott. Ich kenne Leute, die den Glauben geschmissen haben, Gott den Rücken gekehrt haben, weil sie gelitten haben, weil sie offensichtlich mit der Erwartung Christen wurden, jetzt geht alles pudelwohl in meinem Leben und ich habe keine Schmerzen mehr. Und das ist gar nicht der Fall nach der Schrift. Halte fest an der Säulenwahrheit, Gott ist gut. Entscheide dich, schon jetzt, in guten Zeiten, Gott ist gut. Denn schwere Zeiten werden kommen und er ist und bleibt gut in den schweren Zeiten. Oh, ich wünschte, ich könnte euch einen Vortrag vorspielen von, sein Name, Mond, fällt nicht ein, es kommt. Er ist Pastor in Little Rock, Arkansas und hatte Meningitis. Und ihm wurde ein Medizin verabreicht und dieses Medizin hat ihm sein Gedächtnis gewischt. Er sagte, meine Festplatte ist gewischt worden. Ist nichts drauf. Seine Frau kommt zu ihm anschließend und sagt, ich bin deine Frau. Und ich sagte, ich wusste nicht, was seine Frau war. Und ich habe ihr gesagt, was ist deine Frau? Ja, ich gehöre dir und du gehörst mir. Ich bin deine Donna und du bist mein John. John Bishop heißt er. Und dieser Vortrag ist von einem gehalten, dessen Gedächtnis noch nicht ganz da ist, aber humorvoll bis geht nicht mehr. Der Mann kann lachen. Und unter anderem sagt er diesen Satz in diesem Vortrag. Außer mein Heil in Jesus Christus und meine Donna, das größte Geschenk, das Gott mir je gemacht hat, war, Meningitis bekommen zu haben. Als ich das hörte das erste Mal, da dachte ich, wow. Weißt du, diese Krankheit zu begrüßen, zu umarmen. Er sagte, wir können es nicht nur dulden, wir können uns erfreuen drüber. Dankbar sein dafür. Und sein Dienst heißt, God is good. Gott ist immer gut. Schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Und in dieser Predigt spricht er davon, wie gut der Herr ist. Und er sagte, ich mag Schokolade. Ich weiß, wie gut es ist, weil ich es geschmeckt habe. Und ich weiß, wie gut der Herr ist, weil ich ihn geschmeckt habe. Und er war gut vor meiner Meningitis und er war gut nachher. Er war immer gut. Verliere nie deine Sicht dafür, dass Gott gut ist. Und merke wohl, wenn Leute straucheln, hilf ihnen immer hochzusehen auf die Tatsache, dass Gott gut ist und gut bleibt. Auch wenn wir Not leiden. Gott macht keine Fehler. Wir machen viele Fehler, aber Gott keine. Und drittens, wir können Gott und Gottes Wege nicht erklären. Jesaja 55, seine Wege sind höher als unsere, seine Gedankenwelt völlig anders als unsere Gedankenwelt. Deswegen ist er ja Gott. Wir können ihn nicht begreifen. So können wir viertens ihm vertrauen. Gott ist gut. Gott macht keine Fehler. Wir können Gottes Wege nicht erklären und wir können ihm vertrauen. In allen schweren Wegen. Hiob hatte furchtbare Schmerzen und unlängst las ich noch einmal die ganze Stelle am Anfang Hiob. Und es heißt in dem Text, und bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Er hielt seinen Verstand und sein Vertrauen ausgerichtet auf den Herrn. Seine Frau sagte zu ihm, hältst du dich immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sag dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse auch nicht annehmen? Und bei alledem versündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Zwei der besten Illustrationen von einer Einstellung im Leiden, von einem Verhalten angesichts von viel Leiden, sind zwei Männer in einem Gefängnis in Philippi. gerade dieser Autor, Paulus und Silas. Enkel habe ich mit dem Namen Silas. Ich freue mich über meinen Enkel und freue mich über seine wahnsinnige Liebe für Jesus und bete für ihn, dass er namenstreu bleibt in seiner Treue zum Herrn. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis und es heißt in Apostelgeschichte 16, 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas, und hört zu, und lobten Gesang. Lobten Gott mit Gesang. Und anschließend diese Phrase, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Sie sangen laut genug, kaum laut, sondern ich denke, sie sangen ganz laut. Laut genug, sodass alle es hörten. Ihre Reaktion auf das Leiden war nicht nur außergewöhnlich, es war total entgegen von allem, was alle anderen Gefangenen erlebt oder vielleicht an den Tag gelegt hatten. Wer sind diese zwei in der Zelle, dass sie so sind, dass sie singen? Und dann kam um Mitternacht, ein Erdbeben. Und die, die gesungen hatten, Gott ist noch auf dem Thron, wir dürfen für Jesus leiden, sie waren noch im Leiden, voll im Dienst. Ihr Dienst hat an der Gefängniszellentür nicht aufgehört, sondern sie waren voll im Dienst, als die Gefangenen zuhörten. Sie wollten und gaben hörbar Gott die Ehre. Ihr Ton war frei von Ärger, Hass, Widerwillen. Man hörte den Tonfall von Freude an ihren Liedern. Weißt du, manchmal denke ich, gesetzt den Fall, vielleicht denkst du auch so, gesetzt den Fall, dass Paulus und Silas für die 2 Stunden vor Mitternacht geflucht und geschrien hätten und bittere Worte ausgelassen hätten gegen den Kerkermeister und gegen die römische Regierung mit Hass dieses Leiden entgegengenommen hätten. Was wäre dann? Wäre es möglich, dass ein Kerkermeister sie rausführt, ihnen zu Füßen fällt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, dass er diese Frage gestellt hat. Er hat die Frage gestellt, weil er etwas anderes an ihrem Verhalten sah in dem Leiden. Am Anfang sprach ich von dem Buch. Und die Autoren von dem Buch sprachen von verschiedenen Arten von Leiden bei Leiterschaft. Und Leiter leiden, und ich denke, alle, die hier sind, oder fast alle, werden alle 5 irgendwie sich mit allen 5 identifizieren. Erstmals der Schmerz, ausgelaugt zu sein. Wenn andere es nicht machen, fällt es auf den Leiter zu, das zu machen. Das haben wir alle wahrscheinlich, wenn wir in der Leitung waren, mehrfach erlebt, dass viele, viele Aufgaben kamen und irgendwas ist durchgefallen, zwischen die Risse gefallen. Es ist nicht gemacht worden und es muss gemacht werden. Und dann muss der Leiter springen und entweder selber machen oder sehen, dass es gemacht wird. Und das kostet, das zehrt. Der Schmerz, zweitens, überrollt zu sein von einer Lawine von widersprechenden, widerstreitenden Pflichten und Aufgaben. So viel zu tun, und die Dinge widersprechen einander. Ein Pastor, Freund von mir, in einer Gemeinde, hatte am Samstagvormittag, schwer gelitten mit einem Ehepaar, 10 Jahre verheiratet, kindlos, und an diese Familie hatte nach diesen fast 10 Jahren endlich mal eine Schwangerschaft erlebt. Das Kind kommt auf die Welt und das Kind stirbt. Man kann nur ein bisschen ahnen, welcher Schmerz da war im Krankenhaus. Und als Pastor steht er da und weint mit den Weinenden. Und das Gemeindehaus, interessanterweise, der Parkplatz vom Gemeindehaus grenzte am Parkplatz vom Krankenhaus. Das Krankenhaus war hier und das Gemeindehaus war da. Und Samstagnachmittag, er lief über den Parkplatz zum Gemeindehaus, hat sich umgezogen und hatte am Nachmittag eine Hochzeit durchzuführen. Der schönste Tag von diesem jungen Paar, nach dem schrecklichsten Tag von diesem anderen Paar. Alles an einem Tag, gleich nacheinander. Und da sagte er, das war einer der schwersten Tage meines Dienstes. Das zehrt. Das ist ein großer Schmerz. Nummer 3, der Schmerz, Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Und es kommt häufig auf den Leiter zu, dass man schwere Nachricht sagen muss, eine Kündigung aussprechen muss. Oder noch schlimmer, ich habe Folgendes erlebt, ich war Chaplain, man würde vielleicht sagen, Pastor von den Studenten und Mitarbeitern der Schule von Grace, etwa 1000 Personen. Und ich habe diesen Dienst 9 Jahre insgesamt gemacht. In der ersten Phase von 7 Jahren ist Folgendes passiert. An einem Samstag besuchte Mutter und Sohn die studierende Tochter, also der Bruder kam mit der Mutter und besuchte diese Schwester, die Studentin war bei uns. Und sie waren einige Stunden zusammen am Samstagmorgen und fuhren heim. Und dann kam ein Telefonanruf von der Polizei zu mir. Mutter und Sohn sind in einem Autounfall auf dem Heimweg ums Leben gekommen. Und da war ich der Überbringer von schlechter Nachricht. Ich kann euch sagen, ich wünschte, woanders in der Welt zu sein in dem Moment als in dem Raum. Das ist vor gut 20 Jahren. Und die Not, die Schmerzen, unfassbar für mich zu begreifen, dass jetzt erst vielleicht 30 Minuten oder 60 Minuten vorher sie zusammen waren und jetzt sind sie für immer auseinander. Das ist ein Schmerz. Nummer 4, der Schmerz, Babysitting bei Selbstsüchtigen zu machen. Entweder sind es neue Missionare oder alte Missionare oder Kurzzeitmissionare oder Besucher, die meinen, die seien Experte. Anspruchsvolle, schwierige wird es immer geben. Und wenn sie oder ihr Problem anfällt, muss es der Leiter in Angriff nehmen. Und das ist manchmal bitter zu schlucken. Nummer 5, der Schmerz, schwere Entscheidungen in Krisenzeiten zu machen. Wenn man Missionar ist in einem Land, in dem es Unruhe und Aufstand gibt, man muss in kurzer Zeit Entscheidungen treffen, alle Missionare müssen flüchten vom Land. Diese Entscheidungen werden vom Leiter getroffen. Schwere Entscheidungen bei politischen Unruhen, Revolutionen oder Anarchie. Und dann Nummer 6, der Schmerz, die Schmerzen anderer zu tragen. Häufig ist es der Leiter, der die Schmerzen anderer zu tragen hat. Und das ist nur ein kleiner Teil von einer ganz, 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 ganz langen Liste, die möglich wäre. Die Autoren haben gesagt, wir nennen hier nur 5 von vielen verschiedenen Möglichkeiten des Schmerzens von Leitung. Schmerz ist Schmerz, ob es verursacht wird von Verfolgung oder Krebs oder Autounfall oder sonstige verschiedene Ursachen. Schmerz ist Schmerz. Der Umgang eines reifen Christen mit Schmerz. Ich sage Folgendes. Unsere Zeit, ich zitiere hier, in unserer Zeit wenig Betonung wird auf In unserer Zeit liegt wenig Betonung auf aufopferungsvoller Dienst oder vollen Dienst. Pflicht als Begriff ist fast vom Vokabular unserer Zeit verschwunden. Man lernt die notwendige Gesinnung zum wirksamen Dienst, indem man viel Zeit zu Füßen Jesu verbringt, von seinem Herzschlag und seiner Liebe erfasst und gefangen genommen wird. Die Schulung von Leitenden wird wertlos sein, es sei denn, der Kampf um das Herz des Leitenden zuerst gewonnen wird. Nur ein Herz wie das von Jesus kann die Schmerzen ertragen. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Also die Reife von dieser Aussage ist brillant. Ich bin so dankbar dafür. Wir müssen viel Zeit mit dem, der am meisten gelitten hat, verbringen, um von seiner Einstellung beim Leiden, lass diesen Kelch, Herr, bitte vorübergehen an mir, er hat das ausgesprochen, nur dein Wille geschehe. Und interessanterweise, Jesus betete dreimal, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Paulus betete dreimal, dass ihm der Stachel im Fleisch weggenommen wird. Vielleicht nach dem Vorbild von Jesus. Und nach dem dritten Mal, wo der Herr gesagt hat, lass dich an meiner Gnade genügen, hat Paulus aufgehört mit dem Gebet, nicht mehr leiden zu müssen. Leidende, die jetzt vielleicht im Raum sind, die viele Schmerzen haben, mir tut's leid. Und ich sage, ich bete leidenschaftlich und gern, dass die Schmerzen aufhören. Aber eventuell hören sie nicht auf. Man kann nicht versprechen, dass das passiert. Es ist nicht so, dass die Schmerzen je weggehen. Es gibt viele, die in einer sehr schweren Ehe leben. Und diese Schmerzen hören nicht auf. Jahrzehnt um Jahrzehnt, es ist eine schwere Ehe. Aber dort Jesus auszuleben, wo es schwierig ist, gefällt Gott sehr. Und das bedeutet, viel Zeit mit Jesus verbringen. Beobachte gute Vorbilder. Ich habe hier ein interessantes Buch. Ich wusste nichts von diesem Buch bis vor einem Monat oder 6 Wochen und dachte, wow, das passt so sehr gut zu diesem Thema heute. Und es ist ein kleines Buch. Man sieht hier an der Aufmachung, das ist der Beginn vom Kapitel und das ist das Ende. Das ist das nächste Kapitel und das ist das Ende. Es ist nur wenig Text. Man würde meinen, ein dünnes Buch und ein oberflächliches Buch. Es ist ein dünnes Buch, aber es wiegt Tonnen. Es ist überhaupt nicht oberflächlich. Barbara Wooler, Barbara Wooler heißt sie. Sie ist Missionarin gewesen bei den Pygmäen in Zentralafrika. Alleinstehende Missionarin, war im Urwald bei den Missionaren dort, bei den Pygmäen und hat mit ihnen gearbeitet und ist jetzt nicht mehr in Afrika, sondern wohnt an unserem Ort und ist zuständig für die Hilfeleistung bei Katastrophen weltweit. Und sie ist überall in der Welt gewesen und hat geholfen, Hilfsgüter und Hilfeleistung zu bringen, Geld zu übermitteln, an Ort und Stelle. Sie kommt hin und sie sagte, ich wurde gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich dachte, bevor ich das übernehme, will ich sehen, was die Schrift sagt über Katastrophen und Leiden. Und was sie entdeckt hat, ist ein 30 Prinzipien. Das ist für 30 Tage gedacht, kurze Andachten mit Bibeltexten. Und es geht um das Thema Leiden, ganz gesamt um das Thema Leiden, was Gott dabei tut. Gott will, dass wir beten lernen im Leiden. Gott versetzt uns oft durch Leiden in eine neue geografische Situation. Von hier bis dahin, weil er uns dahin bringen, in meinem Fall, durch mein Leiden kam ich nach Vanwood, Ohio. Und Halleluja, in Vanwood, Ohio durfte ich meine Frau kennenlernen. Ich danke dem Herrn für Leiden. Am Anfang war ich nicht unbedingt so, aber ich merke im Nachhinein, wie weise es gewesen wäre, ich hätte am Anfang gedankt. Danke, Herr, ich begreife gar nicht, was du tust, aber danke. Jetzt will ich das nächste Mal tun, wenn er was ganz Außergewöhnliches mit mir vornimmt. Ich will von dem Vergangenen lernen in der Zukunft, gleich auf der Stelle Danke zu sagen. Das Buch ist so gut und ich wollte es übersetzt haben bis jetzt. Und Es ist in Verfahren noch nicht fest übersetzt. Und ich wollte es eigentlich mitgeben mit den Aufnahmen, so dass man selber profitieren könnte davon. 30 Lektionen über Leiden, wie natürlich und wie von Gott geplant Leidung ist zu unserem Besten. Es dient unserer Heiligung. Es zieht uns in die Nähe Jesu. Es ändert unser Denken. Und Gipfel ist, wie Paulus und Silas, zu lernen, das Loben im Leiden. Gott, ich lobe dich, dass ich leiden darf. Die Jünger in Apostelgeschichte 5 lobten Gott, dass sie würdig erfunden wurden, zu leiden um Jesu Namen. Schüttelst du manchmal den Kopf über den Vers? Ich ja oft. Und ich sage, Herr, ich habe noch zu lernen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott Großes getan hat. Vor 3 Wochen, am 17. Februar, bekam ich eine Mail von einem geschlossenen Land. Und ich habe versprochen, dass ich dieses Land nicht nenne, namentlich. Wenn ich es nennen würde, alle würden sagen, ja, ich begreife das, aber ich darf es nicht nennen. Sie arbeiten, sie und ihr Mann sind eng befreundet mit mir. Wir waren Mitarbeiter zusammen an Grace. Und sie ist jetzt mit ihrem Mann in diesem Land, hat die Kinder großgezogen in diesem geschlossenen Land und war neulich in einem anderen geschlossenen Land, in dem Krieg herrscht, zu einer Tagung oder in der Nähe von dem, wo Krieg herrscht. Und sie sprechen über die Flüchtlinge von dem Land und mit den Flüchtlingen. Und in dieser Tagung, das ist erst vor 2 Wochen passiert. Sie sagte, wir waren zusammen mit den Flüchtlingen und sie haben berichtet Folgendes. In unserem Land gab es viele große Kirchengebäude in den Städten. Und alle Pastoren von diesem Land vor 4 Jahren sahen, die Kirchengebäude sind leer. Und sie kamen zusammen und sie beteten und sie sagten, wir müssen anfangen, dass Gott was tut, dass die Kirchengebäude voll werden. Und 2 Jahre später ist Krieg ausgebrochen in dem Land. Und jetzt sind alle Gemeindehäuser voll. Zigtausende sind zum Glauben gekommen. Hunderte von Gemeinden sind gegründet worden in dem Land. Wenn ich es nennen würde, würdet ihr alle Halleluja und Amen sagen. Ich bin so froh, dass das passiert. Und sie sagte, wir sind auf dieser Tagung. Tagung war in Beirut. Wir waren auf dieser Tagung mit diesen zusammen und wir haben mit Tränen, sie dankten dem Herrn mit Tränen für den Krieg. Und einige darunter haben gesagt, und wir flüchten nicht vom Land, wir bleiben da, wo die Bomben fallen und geschossen wird. Wir bleiben dort im Kriegsgebiet, weil wir Zeugnis sein wollen für Jesus. Wir vertrauen dem Herrn. Hut ab! Mann, oh Mann, ist das ein gewaltiges Zeichen von dem, was Gott tun kann im Leiden. Wird das auf uns zukommen? Wer weiß. Schwere Zeiten, sagt die Bibel, in der Endzeit werden kommen. Meine Meinung, Befürchtung ist, die meisten Christen, weil sie hoffen auf ein glattes Leben, und dass der See glatt bleibt und kein Wind kommt und kein Gegenwind und kein Schaukeln des Bootes und alles in Ordnung bleibt. Ihre Erwartung ist, dass Gott alles in Frieden und Ruhe bleiben lässt, wird eventuell zeigen, dass sie keinen tiefen, wahren Glauben haben. Ich fürchte, dass in einer Leidenszeit viele, die behaupten, Christen zu sein, gleich weggehen. Ich weiß es nicht. Man muss sich vorbereiten auf die schwersten Zeiten. Wir müssen bereit sein. Ich habe eine Geschichte zum Schluss. Ich werde diese Geschichte nicht ohne Tränen sagen können. Es ist ein Baseballspieler. Da ist noch ein Blatt. Bis Viertel nach. Ja, ich weiß es. Entschuldigung, gib mir ein bisschen Geduld. Da ist noch ein Blättchen. Hier ist es. Die zwei waren zusammen. Jackie Robinson ist wahrscheinlich kein Begriff für die meisten. Sein Bruder rannte 1936 bei den Olympiaspielen in Berlin. Jackie Robinson ist 1919 auf die Welt gekommen in Georgia. Fünftes Kind von Mally und Jerry Robinson. Und kurz nach der Geburt von Jackie haute Jerry ab, der Vater, ließ Mally alleine mit 5 Kindern. Sie zog von Georgia, es ist euch wahrscheinlich bekannt, Georgia ist in den sogenannten Südstaaten, wo das große Problem war zwischen Schwarzen und Weißen. Und so zog sie mit den Kindern nach Pasadena, Kalifornien, im Westen, in der Hoffnung, es geht besser. Sie nahm Dienst auf als Dienstfrau, Putzfrau für eine weiße Familie. Aber es war ihnen nicht leicht. In Kalifornien haben sie viele Schmähungen erlebt als Schwarze. Die ganzen Nachbarn haben versucht, ihnen das Haus abzukaufen, bevor sie einzogen, dass kein Schwarzer dort in die Gegend einzieht. Diese Frau, Mally, war eine Frau von Würde und Freundlichkeit. Einmal hörte Jackie eine rassistische Schmähung und um zurückzuzahlen, hat er Teer genommen und das geschmiert auf das Rasen von den Nachbarn, der das gemacht hat. Die Mutter hörte davon und sagte, Jackie, du gehst hin und räumst das gleich auf und sagte zu ihm, du sollst die segnen, die dich fluchen. Sie zitierte das Wort Gottes. Die Mutter sorgte dafür, für Familie, für Ausbildung, für Optimismus, für Selbstdisziplin, für Gott und sie prägte das Beten bei den Kindern ein. Eine tiefe, gläubige Frau. Jackie war in seinem Studium der beste Athlet der ganzen Universität. Ein Methodistenprediger, Carl Downs, er brachte Jackie bei, das Explodieren bei rassistischer Schmähung nicht die richtige Reaktion ist, sondern er hat ihn ermutigt, hat Jackie ermutigt, das Christsein auszuleben und heldenmäßig zu sein und nicht zurückzuzahlen. Er war ein bundesweit national anerkannt als der beste Langspringer in seiner Universitätszeit. Branch Rickey, noch ein Christ, war damals Manager von den Brooklyn Dodgers, Baseballmannschaft von USA. Baseball ist eine Sportart, die von den meisten Nicht-Amerikanern nicht begriffen wird. Und das verstehe ich nur zu gut. Dass man als erwachsener Mensch dasteht mit diesem kleinen Ball, der schlägt. Auf jeden Fall, Branch Rickey wollte eigentlich als gläubiger Christ einen schwarzen Spieler finden, der ihm hilft, die Mauer zwischen Schwarz und Weiß bei Baseball abzubauen. Als gläubiger Christ, es war seine Vision. August 1945 setzte er sich hin mit Jackie und bat ihn, für die Brooklyn Dodgers zu spielen. Aber er sagte, du wirst mächtige Schmähungen erleben. Und ich habe das besser übersetzt. Er würde massive Schmähungen, Verleumdungen von Fans, Spielern und Managern erleben. Jackie antwortete, er könne sich selber verteidigen. Er war schon in etlichen Schlägereien gewesen. Ich kann mich schon verteidigen, sagte er. Rickey sagte, du verstehst nicht. Ich will, dass du diese schrecklichen, rassistischen Schmähungen hörst und den tiefen Schmerz spürst und kein einziges Mal erwiderst. Nie zurückschreien, nie zurückschlagen. Jackie sagte zu. Das erste Spieljahr war schrecklich. Die Schmähungen kamen von Fans und von anderen Spielern. An einem Tag waren die Schmähungen schrecklich, aber sie kamen vom Manager, vom Gegnerteam. Und ein Mitspieler von Jackie Robinson, Pee Wee Reese, war auf dem Spielfeld, hörte das, unterbrach das Spiel, läuft rüber zu Jackie und steht neben ihm mit seiner Hand um seine Schulter. Lautlos steht er da und kundete an durch diese Gestik: Wenn du gegen ihn bist, bist du gegen uns alle. Heute steht eine Bronzestatue von dieser Begebenheit von den beiden in New York. Diese Gestik war laut und wortlos. Robinson hat so viele Rekorde, er war so brillant als Spieler, hat so viele Rekorde, alles in einem Jahr aufgestellt, unglaublich. Ausgezeichnet als der brillanteste Spieler von allen Baseballspielern in den USA in dem Jahr. Und verhalf seinem Team, die Dodgers, in 1955 die Goldmedaille World Series zu gewinnen. Eric Metaxas, der das Buch Bonhoeffer geschrieben hat auf Deutsch, Eric Metaxas schrieb ein Buch Sieben Männer und ein Kapitel von Jackie Robinson ist in seinem Buch. Und Metaxas schreibt, wenn man einen Athleten mal anschaut, spricht man meistens von seiner athletischen Leistung. Mit Zahlen, große Zahlen. Und die Zahlen sind da von Jackie Robinson. Absolute, brillante Zahlen. Aber er sagte, die athletische Leistung ist gering verglichen mit der moralischen, mit dem moralischen Sieg seines Lebens. Robinson hat erfüllt, was er zugesagt, wozu er zugesagt hatte beim Branch Rickey. Und er änderte Baseball für immer. Es war eine einzige Tat mit solcher moralischer Stärke, dass alles, was er athletisch getan hat, ist klein dem gegenüber. Mit Gottes Hilfe hat ein einziger Mann Baseball und wenn man Football und Basketball in Amerika anschaut, merkt man, diese anderen Sportarten sind dominiert von Schwarzen heute. Alles auf einen gläubigen Christen zurückzuführen, der viel litt, schrecklich viel gelitten hat, aber sich als Christ benommen hat, ist das nicht absolut fantastisch? Man sieht, ein leidender Christ hat mächtigen Einfluss, wenn er wie ein Christ leidet. Leidende Leiter haben mächtigen Einfluss. Jackie Robinson ist hier zitiert Eric Metaxas, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, schlage nicht zurück. Wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, biete ihm die linke an. Das hat Jackie Robinson ausgelebt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott ihn gebraucht hat. Geschwister, können wir nicht dankbar sein, dass Gott einen gläubigen Christen benutzt hat? Viel schmähen Christen, ah, ihr Christen, ihr seid die Dümmsten. Aber es war ein Christ, der ein ganzes Volk und das Denken und das Reden von einem ganzen Volk geändert hat für immer. Wollen wir solche sein in unserem Leitungsdienst, die sagen, Herr, hilf mir zu leiden, wie du gelitten hast? Wenn wir bis Viertel nach haben, ja, ich möchte eigentlich, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft haben und dass wir das zu zweit, zu dritt machen für die nächsten 3-4 Minuten. Dass wir das zu Herzen nehmen, ins Gebet bringen. Man merkt auch bei ihm, es forderte viel Demut, nicht wahr? Das, was wir gestern Abend hörten, ist heute eigentlich die Basis von dem, was Jackie Robinson gelebt hat. Darf ich bitten, dass wir uns erheben und dass wir in kleineren Gruppen miteinander beten und dann werde ich das Gebet schließen in wenigen Momenten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gelitten hast für uns als Urheber unseres Heils. Wir danken dir, dass du Schmähungen, Geißelung, eine Dornenkrone, ein Speer, die Nägeln, aber das Abwenden deines Vaters von dir und der Bruch der Gemeinschaft zwischen dir und dem Vater wegen uns. Wir beten dich an und rühmen deinen heiligen Namen und bitten, dass du uns lehrst, immer dankbarer zu sein, zu werden, für deine Leiden für uns. O Herr, danke, dass Paulus an die Leiter dort in Ephesus diese ernsten Worte gerichtet hat, als Vorbild, dass sie auch leiden würden oder werden. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns vorbereitest auf schwere Zeiten, die eventuell kommen, noch in unseren Tagen, in unseren Lebzeiten. Und gib uns innerlich und äußerlich die Treue, fest im Glauben bei dir zu stehen, uns immer zu vergegenwärtigen, du bist gut und deine Wege sind perfekt und vollkommen und du führst alles zu deinem wunderbaren Ziel und wir dürfen Teilhaber sein an deinem Werk. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, du machst keine Fehler. Wir befehlen uns dir an und danken dir in Jesu Namen. Amen.